Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Cordes und arbeite zusammen mit meiner Kollegin Bettina Utzler als Paar- und Sexualtherapeut am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
Hallo und ich bin Bettina Utzler und in unserem Podcast Beziehungsweise Sex stellen wir Paar- und Sexualtherapeutische Themen praxisnah vor. In der heutigen Folge geht es um Perspektiven auf Sexualtherapie. Also wir wollen euch in der Folge Sexualtherapie näher bringen. Das heißt, was sind so die Grundlagen von Sexualtherapie? Welche Modelle gibt es da? Wie Sexualtherapie, also wie war eigentlich die Entwicklungsgeschichte von Sexualtherapie? Was spielt da alles mit rein, wenn man schlussendlich sexualtherapeutisch arbeitet?
Und ihr könnt das gern verfolgen, indem ihr euch selber mal fragt, was stellt ihr euch eigentlich unter Sexualtherapie vor? Viele haben ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, auch bei Klientinnen und Klienten. Manche kommen zu uns, die sind total aufgeregt, die haben so die Vorstellung, wir erzählen denen, was richtig ist, was falsch ist. Wir korrigieren die oder geben denen so einen richtigen Gong und sagen, so geht's nicht weiter oder so. Also einige haben recht wilde Vorstellungen, was wir in Sexualtherapie machen. Und wir wollen hier dich mal in unsere Praxis bringen oder führen, um dir auch ganz konkret auch zu erläutern, wie sieht eigentlich unser tägliches Arbeitsfeld aus.
Die denken dann auch manchmal, wir haben so den Schlüssel und die Lösung irgendwie und sie müssen jetzt nur fragen, wie sollen wir es denn machen? Und dann sagen wir, ja, mach mal so und dann funktioniert das. So ist es nicht. Sexualtherapie ist aus unserer Sicht ein Bewusstseinsprozess, wo du dir darüber klar wirst, was passiert bei mir gerade? Aber wir haben definitiv keine Lösung. Also die Klientinnen und die Klienten, die machen sich, wir helfen denen in dem Prozess, für sich Lösungen zu finden. Und die sind so individuell für jeden Einzelnen, dass man da eben nicht sagen kann, für Problem A gibt es Lösung A, für Problem B Lösung B.
Wir können das natürlich verstehen, dass Leute auch gerade in sexuellen Schwierigkeiten oder auch partnerschaftlichen Konflikten und Problemen mit einem ziemlichen Leidensdruck zu uns kommen. Und das ist eins der Felder, wo man, glaube ich, mit so massivem Leidensdruck zu tun hat, wie in keinem anderen Feld. Weil man natürlich auch, gerade wenn es bei sexuellen Problemen hat man ja auch, kann man sich manchmal nicht mit anderen verbinden. Ja, es fehlt eine ganz intime Möglichkeit der partnerschaftlichen Kommunikation häufig. Man hat dann auch nicht die Möglichkeit, jemandem wirklich nahe zu sein, auch körperlich aufzuladen und so weiter. Von daher ist eins verständlich, dass Paare und auch Einzelklienten zu uns kommen mit der Frage, was soll ich tun, damit es besser wird?
Ja, und auch, bin ich normal? Das ist auch so eine, so, bin ich normal? Wie ist es denn bei anderen? Wie machen es denn die anderen? Und bestenfalls kommt bei so einem sexualtherapeutischen Prozess, der auch tatsächlich, wenn sich die Probleme in tiefer liegenden Schichten so bewegen, dann kann das auch ein relativ langer, aber auch ein sehr entwicklungsfördernder und berührender Prozess sein. Bestenfalls kommt dann dabei raus, dass die Menschen eben sagen, okay, ich bin so, ich erlebe Sexualität so und das, was für mich nicht gestimmt hat am Anfang der Therapie, da habe ich eine Veränderung reingebracht. Ich kann es jetzt anders sehen, ich kann anders damit umgehen, ich habe auch eine größere Distanz dazu und vor allen Dingen, ich habe auch wieder Freude an dem, was mir begegnet und was ich sexuell erleben möchte und mache.
Menschen kommen ja häufig erst dann zu uns, wenn sie mit dem, was sie bisher gemacht haben, an Grenzen gestoßen sind. Oder wenn es so in den Medien irgendwelche Berichte gibt, die sie vielleicht wachrütteln. Also das haben wir zum Beispiel sehr häufig bei dem Thema Hypersexualität, das ist ja auch bezeichnet als, was man auch als Sexsucht bezeichnet. Oft ist es ja so, dass gerade wenn irgendjemand da erwischt wurde, weil er meinetwegen mehrere Affären gleichzeitig hatte, aus den Medien irgendjemand, also eine bekannte Persönlichkeit, dann kommen Leute häufig und diagnostizieren sich selbst. Ja, oder, auch spannend, werden dann von ihren Partnern geschickt oder Partnerinnen, so nach dem Motto, du musst mal was machen, du bist bestimmt sexsüchtig.
Ja, und so ein ganz großes Thema auf der Frauenseite, womit Frauen oder ja Menschen, die sich als weiblich definieren, Menschen, die eine Vagina haben, in die Praxis kommen, ist das Thema, ich bekomme keinen Orgasmus. Und wenn man da mit diesen Menschen arbeitet, dann wird relativ schnell klar, dass gerade das Thema Orgasmus ganz häufig auch mit Erwartungen von außen belegt ist. Also Erwartungen, die man sowohl in den Medien findet, als auch in Ratgeberbüchern findet, wie ein Orgasmus sich anfühlt, wie er ausgelöst wird, wo er alles ausgelöst werden kann, wie er auszusehen hat. Dann gibt es häufig auch noch Druck vom Partner oder von der Partnerin, die darüber ihre Bestätigung finden, wenn sie einen Orgasmus auslösen können. Und das Ganze passt sehr gut in unsere Zeit von Selbstoptimierung und auch irgendwie Körperentfremdung, dass diese Menschen, Frauen, sich weiblich definierende Personen, häufig gar nicht mehr spüren, so was ist eigentlich für mich richtig, wie finde ich Sex schön, Sex gefällt mir super gut, ich muss nicht unbedingt irgendwie multiple Orgasmen haben oder einen Bombenorgasmus haben, mir geht es mehr um Emotionalität, um Intimität, um Innigkeit, um mich zu spüren und therapeutisch arbeitet man dann eher daran, so diesen Fokus wieder wegzunehmen von wie habe ich zu funktionieren hin zu ich möchte schauen, wie ich mich erleben möchte und wie ich meine Sexualität und meine Lust leben möchte.
Um das vielleicht so ein bisschen auch plastischer zu machen, schildern wir euch vielleicht mal so auch die Klientenanliegen oder einige Klientenanliegen oder Klientinnenanliegen, die uns so in der Praxis begegnen. Das macht es manchmal ein bisschen plastischer, damit man auch sehen kann, ist irgendwie Sexualtherapie oder auch eine Art von Psychotherapie eigentlich immer die richtige Herangehensweise, ja? Also wir haben viele Klientinnen und auch Klienten oder die kommen auch mit einem Anliegen, das eher so als Antwort eine Erlaubnis von uns verlangt. Also das ist ja etwas, was man als Therapeut nicht immer so in seinem Selbstverständnis hat, aber es gibt durchaus Klientinnen und Klienten, die brauchen für ihr aktuelles Tun oder das für sie, wie sie sind oder ihre Identität oder ihre Fantasien oder sowas ein Okay. Das ist zum Beispiel, ich hab mal einen Klienten gehabt, der, da habe ich auch sowas wie einen Fehler gemacht, könnte man sagen. Der kam zu mir und hat mir echt ganz lange geschildert, dass er jetzt Angst hat, keine Erektion zu bekommen und jetzt hätte er eine neue Freundin und der war 17 und jetzt müsste er doch langsam mal und er merkt, er hat Angst vor Erektionsproblemen und ich habe mit dem therapeutisch gearbeitet und am Ende der Sitzung, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, weil ich üblicherweise gar nicht so mit Jugendlichen arbeite, kam dann raus, weil der auch total offen über Sex gesprochen hat, das war ganz lebendig und ja sehr ungewöhnlich, als ich dann rausgefunden habe, dass der am Schluss, hat er gesagt, er hat noch nie Sex gehabt, das wäre sein erstes Mal. Ja? Und plötzlich habe ich gemerkt, der braucht eigentlich gar nicht sowas wie Therapie, heißt Verständnis, Bewusstseinsprozess, sondern eher sowas wie eine Erlaubnis von mir. Ja, so die Bestätigung, das ist normal, man kann auch mal unsicher sein, ja, rede doch mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin, mach dir keine Sorgen, ja, das kann jeder verstehen, ja, das hat man halt, wenn man noch nie Sex hatte, dann ist man unsicher und am besten du redest, also ich habe konkrete Hinweise gegeben, Empfehlungen gegeben und eine Erlaubnis erteilt.
Ja, kann ich mich auch an eine Klientin erinnern, die kam aus einer anderen Kultur. Und die wollte Kinder bekommen mit ihrem Mann, den sie geliebt hat und mit dem sie verheiratet war. Die kam aus dem arabischen Land und die hatte Vaginismus. Also so ein ganz schlimmen Vaginismus heißt, da verkrampft die Vagina so sehr. Also man sagt auch, die Vagina hat eine Panikattacke. Wenn sich irgendwas nähert, dann kann die sehr verkrampfen, sodass nichts mehr eindringen kann sozusagen. Und die war völlig verzweifelt, weil sie gesagt hat, da geht gar nichts. Also auch selbst ein Ohrenstäbchen passt sozusagen nicht rein. Und dann habe ich ein bisschen mit der gearbeitet und dann hat sich herausgestellt, dass die überhaupt gar keine Ahnung hat, wie sie da unten aussieht. Die hat sich noch nie angeguckt. Die dachte, dass der Penis dort eindringt, wo sie pinkelt zum Beispiel. Und mit der habe ich mir dann Bücher angeguckt und habe das erstmal erklärt und habe erklärt, wo die Klitoris sitzt und dass die eben auch dass die Klitoris ein Schwellgewebe ist, dass die Vagina umschließt und habe erstmal überhaupt die Angst genommen davor, dass da was reißen könnte oder dass das irgendwie zu klein ist und total wehtut und so. Und da haben wir mehr so Aufklärungsarbeit gemacht und das hat bei der schon ganz viel bewirkt.
Ja, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass bei vielen Klienten auch so bestimmte Informationen sehr hilfreich sind. Ja? Also das heißt, wenn du denen zum Beispiel auch, das machen wir nicht immer übrigens, also ich bin jetzt kein Anatomie-Profi, aber da kann man ja an bessere Menschen auch, also an besser informierte Leute verweisen, ja, manchmal auch an entsprechende Ärzte oder auch die entsprechenden Bücher empfehlen, so dass Leute die Informationen bekommen können, die sie zum Beispiel brauchen, um sich besser zu verstehen oder ihre eigene Funktion zu verstehen. Wir haben auch Klientinnen und Klienten, denen fehlt einfach, einfach ist jetzt vielleicht ein bisschen platt formuliert, aber denen fehlt so ein Lernraum, denen fehlt die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Und da ist es natürlich für uns auch hilfreich, dass wir so ein Übungsspektrum zur Verfügung haben, dass wir auch Menschen Übungen mitgeben können, so zum Verständnis. Wenn wir mit Paaren arbeiten, und zum Beispiel Paaren, die sich nicht mehr trauen, miteinander sexuell zu werden zum Beispiel, dann machen wir in der Regel eins, dass wir in den Sitzungen Übungen durchsprechen und denen Hausaufgaben mitgeben. Ja, da gibt's viele sexualtherapeutische Übungen, die sind sehr hilfreich. Die teasern wir dann häufig an in Sitzungen und sagen denen dann, ja, nehmt die mit nach Hause oder sowas, übt. Und manchmal kommen sie dann in die nächste Sitzung und haben diese Übungen dann gemacht. Manchmal kommen sie auch und haben die Übungen eben auch nicht gemacht.
Vielleicht mal so auch zum Verständnis, wie kommt das eigentlich, dass wir so eine Vorstellung haben, wie ein Orgasmus auszusehen hat oder es auch eben relativ viele Ratgeberbücher gibt, die davon sprechen. Das Ganze hat seine Ursprünge gefunden in Amerika in den 1960er Jahren. Da Master und Johnson, es waren Sexualmediziner, die haben Untersuchungen gemacht. Und zwar haben die im Labor Paare untersucht, also oder Menschen, die bereit waren, Sex zu haben, die bereit waren zu masturbieren, und haben dort Werte gemessen, um herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch einen Orgasmus bekommt, und haben das dann den sexuellen Reaktionszyklus genannt und haben den auch aufgezeichnet. Und der hat so vier Phasen, also Erregungsphase, dann geht die Erregung höher, dann kommt die Plateauphase, dann kommt der Orgasmus und dann kommt die Phase, wo die Erregung wieder runtergeht. Dabei haben sie eben festgestellt, dass die Erregungskurve und die Orgasmuskurve von den Männern anders ist wie von den Frauen. Also bei den Männern steigt sie schneller an und geht auch schneller wieder zurück nach dem Orgasmus. Und die Frauen haben sozusagen eine längere Plateauphase, bevor sie zum Orgasmus kommen. Und dann geht auch die Erregung langsamer wieder runter. Und da haben die praktisch solche Mittelwerte ausgemessen, haben dann diese Orgasmuskurve definiert und haben dann anhand dieser Orgasmuskurve definiert, was Störungen sind. Also immer, wenn der sexuelle Reaktionszyklus nicht so abläuft, wie das bei vielen abläuft, dann kann man daran sozusagen eine Störung festmachen. Und dieses Bild hat sich, ich meine, das ist damals in Amerika entstanden, als es eine große Sexualmoral gab und mit Sexualität eben nicht so frei umgegangen wurde. Aber das ist eigentlich das Modell, wonach sich die Sexualtherapie viele, viele Jahre gerichtet hat.
Das Modell wurde übrigens vielfach kritisiert und ich finde auch zu Recht, weil die Frage ist ja, haben wir tatsächlich da die Biologie gemessen, so irgendwas Faktisches, irgendwas Objektivierbares, oder war es nicht sogar die Kultur? Ja? War es nicht vielleicht so, dass man die Paare, die damals im Labor, und stellt euch mal vor, unter Laborbedingungen solltest du Sex haben, dann passiert ja auch eins, dass das, was du kulturell gelernt hast, sich verdichtet. Ja, dann sagst du vielleicht, oh Gott, ich darf nicht jetzt stöhnen oder ich sollte jetzt irgendwie langsam machen, beziehungsweise kann auch sein, dass der Druck steigt, je nachdem, was du kulturell gelernt hast. Und der Kritikpunkt an diesen Erregungskurven ist natürlich auch, dass man eher Kultur gemessen hat und Zeitgeschichte und nicht wirklich die Biologie. Weil Masters und Johnson haben halt behauptet, das wäre sowas wie natürlich, normal und so ist das halt.
Genau, also dass man so eine Norm aufgestellt hat, das war eigentlich das Problem, weil alle, die dann sozusagen aus dieser Norm rausfallen, haben sich dann irgendwie plötzlich als nicht normal, als gestört oder als krank erlebt.
Und die sexuellen Störungen werden halt immer noch daran in vielen Büchern auch an diesem Modell orientiert. Also man sagt zum Beispiel, wenn du zu früh kommst als Mann, heißt Ejaculatio precox hast zum Beispiel, dann soll das ein Problem der Orgasmusphase sein. Ja, ich finde es ein bisschen widersprüchlich, es könnte auch ein Erregungsproblem sein. Also das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so eindeutig zuortbar. Wenn du gar nicht kommen kannst, dann ist es auch ein orgastisches, so ein Orgasmusphasenproblem. Angeblich. Ja, dann gibt es halt auch Themen, wo du dich überhaupt nicht erregen kannst. Das sind so diese sogenannten Appetenzstörungen, mit denen wir viel auch gerade in unserer Praxis zu tun haben. Heißt Lustlosigkeit. Das sind Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine sexuelle Lust mehr. Ja, und so wird eigentlich heute noch vielfach dieses Bild tradiert, oder es ist tradiert, ja, dass wir so das Gefühl haben, aufgrund dieser objektiven, scheinbar objektiven Forschung wissen wir heute, was eine Störung ist und was quasi normal ist.
Deswegen ist auch echt wichtig nachzufragen, aber wie erlebst es du denn? Weil ich hatte schon relativ viele Frauen in meiner Praxis, die gesagt haben, ja, eben Orgasmus wäre ein Problem und sie können mit dem Partner nicht kommen, alleine vielleicht, aber nicht mit dem Partner. Und wenn ich sie dann frage, ja, wie erlebst du denn den Orgasmus? Ja, also das ist schon gut, es prickelt so und es ist auch angenehm. Ja, wie erlebst du denn den Sex mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin? Ach, das ist total schön. Ich habe dann das Gefühl, ich könnte da irgendwie schwinge und ich öffne mich und weiß ich nicht, dann würde man nach dieser Kurve vielleicht sagen, okay, die hängen auf der Plateauphase fest. Aber wenn die Frauen in dieser Phase viel Lust erleben und gar nicht selber das Bedürfnis haben, das weiter zu steigern oder eher unter Druck kommen und unter und das sozusagen kontraproduktiv wirkt, dann ist natürlich die Frage, ob es Sinn macht, sich an so einem Modell zu orientieren. Aus unserer Sicht eher nicht.
Vor allen Dingen spielt ja auch eine Rolle, was ich jetzt für einen Orgasmus oder welche Vorstellung ich von Orgasmus habe. Daran messen wir uns ja auch immer. Wenn ich zum Beispiel denke, naja, Orgasmus heißt, die Wände beben und ich platze, explodiere oder sowas und dann prickelt es nur im Beckenboden, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, das war jetzt kein echter Orgasmus. Der echte Orgasmus, ja, ist in weiter Ferne oder sowas.
Und auf diesem Modell begründet, hat man damals gesagt, also das war so die Idee, dass vor allen Dingen, wenn Paare oder wenn Menschen sich miteinander entspannen können, dass sie dann gute Sexualität erleben oder auch Sexualität erleben, die zum Orgasmus führt. Weil damals war Sexualität sehr stark angstbehaftet. Die Leute haben nicht wirklich drüber gesprochen. Das war natürlich auch eine phänomenale Studie. Also die haben dann in der Bevölkerung dazu aufgerufen und Menschen gefragt, wer denn unter Laborbedingungen Sex haben würde, unter Beobachtung. Und das war also ganz revolutionär. Weil, wie gesagt, damals, es war sehr prüde. Die Röcke waren noch über die Knie lang. Und Menschen hatten eigentlich eher Angst davor, über Sexualität zu sprechen. Und das war alles sowieso angstbehaftet, so die ganze sexuelle Atmosphäre. Und deswegen haben die beiden gesagt, okay, wir brauchen Aufgaben für Menschen, die miteinander Sex haben wollen, damit die sich miteinander entspannen können. Das war so die Idee.
Also fassen wir zusammen. Die Idee ist, da gibt's was Normales, das ist die Erregungskurve. Bedeutet, dass es so galt als objektiv, biologisch. Wenn es nicht klappt, dann war die Erklärung dafür, dass du Angst hast. Und um Angst zu beseitigen, ist die Idee gewesen und auch bis heute noch teilweise, also wenn du dir mal Ratgeber anguckst, ist das weit verbreitet, die Idee, Entspannung hilft bei Angst. Und so haben wir heute in vielen sexualtherapeutischen Schulen und auch Ansätzen und auch Ratgebern die verbreitete These, dass entspann dich, ja, und dann wirst du quasi normaler, heißt, wirst diese sexuellen Störungen, mit denen du zu tun hast, los.
Genau, aber es gab natürlich auch einige, also es gibt natürlich inzwischen auch logisch jetzt nach 60 Jahre später, gibt es natürlich auch viel Kritik an diesem Modell, so wie wir jetzt hier das auch kritisieren. Und es gibt Modifizierungen an den Aufgaben, die sich aus diesem Modell, also an diesen angstreduzierenden Aufgaben, die sich aus diesem Modell entwickelt haben. Dieses Aufgabenmodell heißt übrigens Sensate Focus und wurde von Masters und Johnson entwickelt.
Es besteht aus 7 Phasen, die wir auch übrigens auf unserer Internetseite unter www.beziehungsdynamik.de und auf unserem YouTube-Kanal erläutern.
Genau, da kriegt ihr also sozusagen eine Anleitung. Heute nutzt man die Aufgaben eher so, wie wir das auch tun. Man bei manchen Paaren passt das sozusagen zu sagen, hey, mach mal diese erste Stufe von diesem Aufgabenmodell, was Master und Johnson entwickelt haben, wo es im Prinzip darum geht, dass du dich streichelst, ohne die intimen Zonen mit einzubeziehen. Und ganz oft ist es so, dass die Paare oder die Menschen, die das auch vielleicht mit nach Hause nehmen, die Einzelklienten, das dann mit ihrem Partner oder Partnerin machen wollen, dass die diese Aufgabe nicht machen aus ganz banalen Dingen, weil einer von beiden dann vergessen hat, die Heizung anzudrehen oder keine Kerzen gebrannt haben oder beide immer zu gestresst sind. Und das ist halt interessant, weil damit kann man dann arbeiten und kann sozusagen gucken, okay, die sagen, wir wollen zueinander kommen, wir haben Angst, wir wissen nicht, wie wir wieder zueinander finden wollen, dann sagen wir, ja, hier, wir haben eine tolle Aufgabe für euch, das hilft euch irgendwie mit eurer Angst umzugehen, und dann kommen die und haben sie nicht gemacht, und das ist interessant, und da untersuchen wir dann, was hindert die daran, das zu machen.
Und wir haben uns von Anfang an Mühe gegeben, das so zu vermitteln und auch wirklich damit rumexperimentiert und gesagt, okay, macht mal diese erste Phase. Und wir haben sehr früh gemerkt, wie Bettina ja gerade auch dargestellt hat, dass das irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie haben wir was vergessen. Ja, wir haben dann gedacht, vielleicht machen wir es falsch oder so, weil da ja auch in Büchern teilweise auch darüber geschrieben wird, dass das eine hohe Erfolgsquote hat und so weiter. Und wir sind relativ früh auf die Idee gekommen, dass irgendwie auch eine andere Sicht noch notwendig ist, dass nämlich Paare auch zu uns kommen, die sagen, wir können nicht. Wir wollen wieder, also wir können nicht mehr miteinander schlafen zum Beispiel, oder ich kann es nicht, es funktioniert nicht, ich will aber wieder. Und wir sind ziemlich schnell auf den Punkt gekommen, rauszufinden, dass das Wollen viel entscheidender ist und dass das manchmal auch so verdeckt ist und dass Paare eigentlich auch, so wie du das ja auch gerade gesagt hattest, die kommen dann zu spät und dann sind die sauer und dann wollen sie die erste Phase machen und streiten sich stattdessen und so weiter. Und für uns ist das ein ganz wichtiger Hinweis, wenn die dann in die zweite Sitzung kommen und ihre Hausaufgaben eben nicht gemacht haben.
Also stell dir vor, du hast irgendwie mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auf unterschiedlichen Gebieten Stress, was weiß ich, es nervt dich alles Mögliche im Alltag und die Gespräche sind nicht gut oder ihr führt gar keine Gespräche mehr, und dann sollst du dich mit demjenigen oder mit derjenigen ins Bett legen und dich irgendwie zärtlich streicheln, und vermutlich kommst du da erst recht mit diesen ganzen Widerständen in Kontakt, die du vielleicht halbwegs erfolgreich verdrängen kannst, wenn dir niemand diese blöde Aufgabe gibt, dass du dich gegenseitig streicheln sollst. Das ist so einer der Kritikpunkte. Und der andere der Kritikpunkte ist natürlich, also Paare kommen ja nicht nur, weil sie sagen, wir wollen wieder Sex haben, sondern weil sie eigentlich sagen, wir möchten die Leidenschaft zurück, die wir irgendwann mal füreinander empfunden haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob lustvolle Sexualität und leidenschaftliche Sexualität, ob die aus Entspannung heraus entstehen kann. Das kann sie mit Sicherheit. Also wollen wir nicht bestreiten. Und trotzdem ist unsere Erfahrung, dass Angst ganz häufig auch an Erregung gekoppelt ist. Also dass, wenn wieder so ein Prickeln entstehen soll, tatsächlich auch so eine Komponente dabei sein darf von, ich bin irgendwie unsicher, ich weiß nicht, kann ich den anderen jetzt erobern, findet der mich noch toll, so, und dass das einfach auch ein Teil der Anziehung ausmacht.
Wenn du nicht verstehen kannst, was wir damit meinen, dann guck dir mal, nimm dir mal einen Moment Zeit und guck dir mal deine eigenen Fantasien an, deine sexuellen Fantasien an zum Beispiel und die Masturbationsfantasien, ja, und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit, ja, und welche vielleicht auf Entspannung basieren.
Ja, deswegen stellen wir uns die Frage, führt Entspannung wirklich zu gutem Sex? Da müssen wir einen ganz kurzen Kameraschwenk in die Tantra-Szene machen, weil jetzt vielleicht, wenn wir hier Tantriker haben, die uns zuhören, im Tantra geht es ja tatsächlich darum, dass du dich in einer Begegnung, in einer tantrischen Begegnung, die muss nicht unbedingt an Sex gekoppelt sein, dass du dich in diese Begegnung hinein entspannst, sodass tatsächlich Energie auch ins Fließen kommt, sexuelle Energie ins Fließen kommt. Also Angst heißt ja auch immer ein Stückchen Anspannung und eben ja Anspannung und dadurch vielleicht auch Erregungsaufbau. Im tantrischen Bereich würde man sagen, nee, es geht tatsächlich darum, dich zu entspannen und über Atmung und so weiter sexuelle Energie ins Fließen zu bekommen. Das funktioniert, wenn du keine Konflikte hast, wenn du keine Konflikte mit deinem Gegenüber hast. Man sagt übrigens auch im Tantra, beim Vereinigungsritual sollst du es nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen, weil da eben zu viele Themen häufig zwischen euch aktiv sind, als dass du dich da wirklich frei davon hinein entspannen könntest in die Begegnung.
Wir gehen davon aus, das hörst du vielleicht, dass die Beziehung da maßgeblich ist. Für uns sind zum Beispiel sexuelle Probleme und sexuelle Störungen Beziehungsprobleme. Ja? Eben nicht unbedingt eine Frage der Entspannung, sondern eher konkret gesagt, will ich mich überhaupt noch mit meinem Partner, meiner Partnerin entspannen? Will ich mich entspannt zeigen? Was passiert dann? Für viele ist es so, dass Entspannung der Worst Case ist. Ja, dass sie vielleicht sagen, naja, wenn ich jetzt entspannt bin, kriege ich ja plötzlich mit, dass ich eigentlich gar nichts mehr spüre in Beziehung. Oder wenn ich entspannt bin, bin ich plötzlich in Kontakt damit, dass ich mitkriege, dass mir das, was wir sexuell praktizieren, gar nicht gefällt. Oder wenn ich entspannt bin, merke ich plötzlich Gefühle, die ich ansonsten gar nicht wahrhaben möchte, zum Beispiel Wut, Ekel, ja, all das ganze Zeugs, sag ich mal, oder die ganzen Regungen, die wir normalerweise nicht für kompatibel mit unseren Beziehungen erleben, ja, die wir deswegen quasi abgrenzen oder auch ausgrenzen.
Ja, und jetzt möchte ich noch eine Fraktion abholen, die von Zuhörern, Zuhörerinnen, und zwar diejenigen, die Slow Sex praktizieren. Das ist ja auch eine Form, Sexualität zu haben, die auch so im Kommen ist, könnte man sagen, oder die auf jeden Fall in der Szene, wo man sich mit Sexualität beschäftigt, auch immer ein breiteres Publikum findet, die Slow Sex gut finden, weil auch Slow Sex, da ist es sogar so, du brauchst gar keine Erregung empfinden, bevor du in eine sexuelle Situation gehst. Es gibt Techniken wie der Schwanz unerregiert eingeführt werden kann und ich möchte jetzt keine Fortbildung für Slow Sex machen, aber du liegst praktisch ineinander und wartest, dass sich die Genitalien miteinander verbinden und alleine sozusagen sich sowas wie Erregung aus der Entspannung heraus aufbaut. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und für Menschen, die in einer guten Beziehung sind und die damit gut umgehen können, ist das bestimmt toll. Ansonsten ist es auch ein tolles Instrument, um zu gucken, okay, was passiert, wenn ich jetzt wirklich eine Stunde lang mit meinem Partner einfach ineinander daliege? Es kann sein, dass du plötzlich mit ganz heftigen Dingen in dir in Kontakt kommst und spürst, ich kann mich gar nicht entspannen mit dir. Das geht gar nicht. Ich lieg neben dir und plötzlich taucht auf, wie du mir letztes Jahr so eine reingewirkt hast, irgendwie als ich dich gebraucht habe. Oder du merkst, du spannst dich an und atmest und es funktioniert trotzdem nicht. Also deswegen sagen wir, man darf keinen Grundsatz daraus machen, dass guter Sex aus der Entspannung heraus entsteht und vor allen Dingen auch ein Prickeln und eine Leidenschaft oder einfach eine Angezogenheit zum Partner daraus entsteht, dass man körperliche Entspannungsübung macht.
Und um das nochmal aufzugreifen, was wir am Anfang auch skizziert haben, das ist für uns Therapie. Sexualtherapie beschäftigt sich für uns oder unsere Art, die beziehungsdynamische Sexualtherapie, beschäftigt sich mit dem Wollen. Beschäftigt sich damit, ob Partner sich überhaupt noch eine Chance geben, ob sie überhaupt noch gemeinsam spielen wollen, Slow Sex ausprobieren wollen oder was auch immer. Das heißt, ob sie gemeinsam das Commitment haben, sich diesen Ebenen zu öffnen und gemeinsam quasi da überhaupt noch eine Reise gehen wollen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn beide sagen, nö, mit dem oder mit der nicht mehr, ja, dann können wir Übungen anbieten, so viel wir wollen. Da können wir so viele Seminare belegen, wie wir wollen. Es wird sich nichts verändern. Das Wollen ist maßgeblich dafür, ob Menschen wieder beginnen zu spielen miteinander oder auch bei Einzelklientinnen und Einzelklienten, ob du bereit bist, in den Bereich des Neuen hineinzuspringen. Ja, wenn du zum Beispiel für dich sagst, es wird eh nie besser oder ich bin unfähig oder ich werde eh versagen, weil das weiß ich schon, ich bin immer abgelehnt worden, ja, dann wirst du natürlich auch durch bestimmte Übungen, also die werden quasi, du wirst Übungen auch durchschreiten oder Übungen machen und danach wieder das Gefühl haben, ja, es hat auch nichts gebracht. Das bestätigt sich selbst quasi.
Wir beschäftigen uns mit den Schattenseiten in Beziehungen, also mit dem, was dem Sex entgegensteht, das, was Robert gerade auch gesagt hat. Gibst du deinem Partner noch eine Chance oder hast du deine Karteischublade, wo die ganzen Vergehen, die dein Partner schon an dir begangen hat oder auch die er an dir begangen hat, er hat dann seine eigene Karteikarte, mit Vergehen, oder hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte wieder mit dir in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden. Und unsere Haltung ist, dass wir darauf gucken, was steht dem entgegen, was sind so die, was sind auch so die sadistischen Anteile in Beziehungen, die viele von uns haben. Und das ist was wir uns in der nächsten Folge mit euch angucken.
Und für diejenigen, für die das jetzt vielleicht zu paarlastig war, also wenn du zum Beispiel wenn du momentan nicht in der Beziehung lebst, wir haben immer Partner innerlich dabei. Ja, wir sind nie allein, könnte man sagen. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel ein Single bist oder wenn du auf Partnersuche bist, ja, hast du immer auch Vorstellungen davon, wie andere Menschen sich verhalten könnten, wie sie in Beziehung zu dir sein könnten, was sie mit dir machen, was sie von dir verlangen, welche unerfüllbaren Erwartungen sie an dich stellen. Das ist jetzt so ein kleiner Spoiler dafür, was wir noch vorhaben. Ja, wir werden quasi in den nächsten Folgen uns mit diesen Dingen tiefergehend beschäftigen. Wenn dich unser Podcast bzw. Sex inspiriert hat, deine Beziehung und deine Sexualität anders zu betrachten und du weiterhin auch neugierig bist, mehr aus den Bereichen Liebe, Sexualität und Beziehung zu erfahren, dann abonniere uns hier und bewerte uns.
Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch. Wenn du Fragen hast, die dich beschäftigen, schreib uns die gern über unsere Facebook-Seite facebook.com/paartherapie.
Weiterführende Beiträge und Artikel findest du auch auf unserer Homepage unter www.beziehungsdynamik.de.
Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder bei einer neuen Folge bzw. 6 dabei bist.
Alles Gute und
tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Ich hab mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.